Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt am Wochenende die Gelegenheit, ein bisschen durchzuschnaufen und euch ein bisschen Zeit zu schenken und tief zu tauchen auf der großen Forschungsreise, die sich Leben nennt. Diese Folge heute liegt mir besonders am Herzen, weil ich sie für unglaublich wichtig halte. Wir sprechen über Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo in einem Biohacking-Podcast aufgeschnappt? Aber welche enorme Bedeutung Mitochondrien haben, das wissen doch am Ende nur die wenigsten von uns. Und leider muss man sagen, wird auch in der Diagnostik standardgemäß nicht unbedingt auf Mitochondrien geschaut. Dabei sind sie für unser allgemeines Wohlbefinden absolut essentiell, denn sie produzieren im wahrsten Sinne des Wortes Lebensenergie. Besonders wenn wir chronisch erschöpft sind, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass unsere Mitochondrien ihre Arbeit nicht zuverlässig verrichten können. Woran das liegen könnte und vor allem, was dann zu tun ist, darüber spreche ich in dieser Folge unter anderem mit meinem Gast. Dr. Wolfgang Brisch ist promovierter Arzt und Neurobiologe. Er hat viele Jahre als Wissenschaftler am Max-Planck-Institut geforscht und ist heute Co-Founder und Chief Scientific Officer von IU Labs in Berlin, wo ich ihn besuchen durfte. Ich wünsche euch ganz viel wichtige, tolle Erkenntnisse und natürlich auch viel Freude beim Zuhören.
Hallo, lieber Wolfgang.
Hallo, Kathi.
Wir kennen uns nicht, wir sind uns gerade erst begegnet, aber es ist eine sehr sympathische Firmenpolicy, dass sich hier geduzt wird und dieses Angebot nehme ich natürlich von ganzem Herzen an. Also es freut mich sehr.
Ich freue mich auch, dass wir gleich auf dem Niveau sind.
Ja, vielleicht mal zum Einstieg. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Neurobiologen und einem Neurowissenschaftler? Oder gibt es da gar keinen?
Das ist im Grunde dasselbe. Als Mediziner gibt es ja in der Richtung, könnte man sagen, auch Neurologen. Das sind die Mediziner, die sich mit neurologischen Erkrankungen befassen. Es gibt die Psychiater, die mehr mit der Psyche sich befassen, also mit medizinischem Hintergrund. Mhm. Und die Neurobiologen sind im Grunde die Grundlagenforscher. Da geht es also nicht um direkte Behandlung, sondern rauszufinden, wie funktioniert unser Gehirn, wie beeinflusst es uns, all diese Sachen. Mhm. Also ich war auch wirklich in der Grundlagenforschung, habe da nicht mit Patienten gearbeitet.
Mhm. Also du bist auch jemand, der immer ein Deep Diver war und an die Ursache und an die Wurzel ran wollte.
Richtig, da sind wir aber natürlich bei der Funktion des Gehirns, kratzen wir immer noch an der Oberfläche.
Ist das nicht erstaunlich, 2024?
Ja, es ist enorm komplex und vieles verstehen wir einfach noch nicht, aber so ein bisschen Licht kommt durch den Spalt.
Ich habe mal gehört, ungefähr 10% Funktion würden wir verstehen und bei den restlichen 90 tappen wir noch ein bisschen im Dunkeln.
Das ist eine mutige Schätzung. Denn je mehr wir gucken, desto mehr Fragen werfen sich auf.
Spannend.
Das ist wirklich, aber es ist ein spannendes Thema.
Wird das Unterbewusstsein auch erforscht, wenn man sich mit dem Gehirn beschäftigt, wissenschaftlich?
Also Bewusstsein und Unterbewusstsein ist mehr die Domäne der Psychologen, Psychiater. Es gibt auch die Neuropsychologie, aber wir wissen immer noch, im Grunde haben wir noch keinerlei Ahnung, wo das Bewusstsein im Gehirn lokalisiert ist, wie es sich bildet aus den Milliarden von Neuronen. Das ist immer noch ein großes Fragezeichen. Es gibt einige Theorien dazu. Ich glaube, im Moment noch niemand versteht es wirklich.
Mhm. Toll. Sollte ich nochmal wiedergeboren werden auf diesem Planeten, werde ich auch Hirnforscherin. Das habe ich mir fest vorgenommen, weil ich liebe das auch.
Du musst als Neurobiologin oder Neuroforscherin auch wiedergeboren werden, weil ein Leben nicht ausreicht, um alles zu entschlüsseln.
Sehr gut. Lieber Wolfgang, wir sprechen heute über Mitochondrien. Mhm. Ich habe ja in der Anmoderation mit meinem gefährlichen Halbwissen schon so ein bisschen versucht zu erklären, was Mitochondrien eigentlich sind oder was sie machen. Und dir eilt der Ruf voraus, dass du sehr komplexe Dinge einfach wiedergeben kannst. Also, meine Frage an dich, was sind Mitochondrien?
Die Mitochondrien sind im Grunde die Kraftwerke in unseren Zellen. Also jede Körperzelle hat zwischen 100 und ein paar tausend Mitochondrien. Das sind so ganz kleine Kapseln, kann man sagen, die in der Zelle rumschwimmen und die den Treibstoff für unser Leben, wie du sagtest, die Lebensenergie produzieren. Und wissenschaftlich nennt sich das ATP, Adenosintriphosphat. Das ist im Grunde der Treibstoff, mit dem alle unsere Körperfunktionen funktionieren. Ohne ATP kann kein Neuron irgendeine Signalübertragung machen, kann kein Muskel sich bewegen, kann kein Herz schlagen, kann keine Niere funktionieren. Alles, was im Körper passiert, wird durch ATP angetrieben. Mhm. Und die Mitochondrien sind die Zellorganellen, so nennt man solche Subeinheiten in der Zelle, nennt man Organellen, verwandeln unsere Makronährstoffe, das heißt Glucose und Fette, in ATP. Mhm. Das ist, wo wir unsere Energie herkriegen. Also der Körper, es heißt ja immer, dass zum Beispiel das Gehirn braucht Glucose, nur mit Glucose kann es funktionieren, im Regelfall. Aber am Ende machen auch die Nervenzellen aus Glucose nur ATP und das ATP treibt dann alles an.
Okay, also es ist wirklich etwas, das in unserem körperlichen, aber sicherlich auch psychischen Wohlbefinden wirklich eine riesige Rolle spielt.
Absolut. Und das ist was, eine Erkenntnis, die mir über die Jahre erst so langsam gedämmert ist und die ich auch mitbekommen habe über die Beschäftigung gerade mit Nahrungsergänzungsmitteln und natürlichen Inhaltsstoffen, welche Bedeutung die gute Mitochondrienfunktion für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden hat und wie stark sie oft eingeschränkt ist in Krankheitssituationen, auch nach psychischem Stress, kommen wir sicherlich noch
auf
drauf.
Auf jeden Fall.
Das hat eine enorme Wirkung. Und wenn unser Energiehaushalt nicht funktioniert, dann ist vieles andere, kann auch nicht vernünftig funktionieren. Bis hin zur Psychotherapie wird oft verkannt, das sind nicht völlig getrennte Bereiche, sondern Körper und Geist sind eben eine Einheit. Und leider ist die Medizin, die Standardmedizin, oft so, dass sie sozusagen den Körper in kleine Bereiche, in Kardiologie, in Psychologie, in Nephrologie und so unterteilt. Aber wir sind eine Einheit. Und das Verständnis ist für gute Gesundheit einfach essentiell.
Das heißt, es wird auch standardmäßig nicht geprüft. Wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe und sage, ich bin so müde, machen Sie mal ein Blutbild, dann schaut der nicht unbedingt auf ATP oder auf Mitochondrien.
Also ATP ist auch schwer zu messen. Also es gibt indirekte Parameter, aber es gibt gute Parameter mittlerweile, wo man messen kann, wie der Energiehaushalt ist. Wird aber standardmäßig nicht gemacht, wird auch von vielen Kollegen noch so ein bisschen als esoterisch belächelt, was aus meiner Sicht natürlich völlig Quatsch ist. Das ist ganz, ich würde mal sagen, Hardcore Science und Biochemie. Das hat nichts mit Esoterik zu tun. Sobald die Mitochondrien aufhören zu funktionieren, ist das Leben schlagartig zu Ende, muss man ganz klar sagen.
Sprechen wir vielleicht mal darüber, was dazu führen könnte, dass Mitochondrien nicht mehr ihren Job machen. Gibt es wahrscheinlich eine endlose Liste von Indikatoren?
Gibt es eine endlose Liste? Ein Grund, dem können wir gar nicht entgehen, das ist nämlich Altern. Also wenn wir mal sagen, die Gesamtleistung unserer Mitochondrien im Körper ist, wenn wir junge Erwachsene sind, so zwischen 20 und 30, 100%, dann haben wir mit 50 ungefähr nur noch 75% unserer Maximalleistung. Mit 75 sind es nur noch 50%. Das heißt, mit dem Alter nimmt die Mitochondrienfunktion ab und das ist auch sehr stark korreliert mit Alterungsprozessen. Wenn wir das teilweise verhindern können oder verlangsamen können, haben wir einfach meines Erachtens einen der besten Wege, sozusagen die Gesundheit im Alter zu erhalten. Andere Punkte sind Ernährung, ganz wichtig. Gerade, also wenn man so mal eine Daumenregel, gibt ja x Diätempfehlungen und rauf und runter. Aber ich würde sagen, die wichtigste Daumenregel ist, dass wir hochverarbeitete Lebensmittel meiden. Das ist, also wenn man das alleine macht, hat man, würde ich sagen, 80% einer gesunden Ernährung, egal ob ich Veganer, Vegetarier, Fleischesser bin, völlig egal. Hochverarbeitete Lebensmittel sind wirklich sehr problematisch. Ja, ich würde nicht sagen Gift, aber sie sind hochproblematisch. Und ich glaube, der Haupttreiber oder einer der Haupttreiber für den schlechten Gesamtgesundheitszustand gerade einer alternden Bevölkerung.
Ist ja auch ein Phänomen der Neuzeit. Ne? Also vor 100 Jahren gab es das nicht.
Punkt. Das gab es einfach nicht, nicht. Das ist nicht, also wenn praktisch das, was wir heute in einem Softdrink, also in einer Cola oder Fanta oder was weiß auch immer, an Zucker zu uns nehmen, an zusätzlichem Zucker, hat früher, vielleicht vor 100, 150 Jahren, ein Mensch maximal im ganzen Jahr zu sich genommen. Da gab es das einfach nicht, nicht. Das war, Honig wurde in Apotheken und Pralinen verkauft, weil das praktisch ganz, es gab einfach nicht diese Menge. Und das Problem ist eben heute meines Erachtens gar nicht, essen wir zu viel Zucker, essen wir zu viel dies, essen wir zu viel das. Es sind gar nicht die einzelnen Stoffe, sondern es ist dieses massive Überangebot. Wir haben einfach viel zu viel Kalorien, kriegen wir überall reingeschoben. Eben gerade in diesen Fertignahrungsmitteln sind im Grunde ja minderwertige Fette drin. Das wird dann eben mit massiv viel Zucker nochmal unterfüttert. Und also das halte ich für einen der wichtigsten Treiber für sozusagen für altersbedingte Erkrankungen. Und natürlich, das macht dann eben auch sehr, schädigt eben auch sehr stark die Mitochondrien, die eben auch einfach völlig überlastet werden. Nicht? Die werden praktisch druckbetankt mit Nährstoffen und die irgendwann streichen die auch die Segel.
Die sie gar nicht mehr verstoffwechseln, genau, oder verarbeiten, nicht? Es können.
Ist, und daraus sozusagen aus diesem Überschuss entstehen dann solche Dinge wie Typ-2-Diabetes und solche Dinge und natürlich Übergewicht etc.
Ich habe mal eine Faustregel gehört, wobei die ist nicht leicht, aber ich finde sie trotzdem ganz gut, um sie sich immer mal wieder ins Bewusstsein zu holen. In einem Interview auch von einer Kollegin von dir, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, dass sie im Grunde genommen nichts im Supermarkt kauft, was mehr Zutaten hat als 5. Also wenn es jetzt ein Hummus ist, ja, oder ein Käse oder was auch immer.
Ist sicherlich also eine sehr gute Regel. Und ich gucke auch auf die Inhaltsstoffe und das, was ich... Naja, nun bin ich ein bisschen mehr
geschult, wollte ich gerade sagen.
Aber ich sage, was meine Großmutter nicht erkennen würde, praktisch wiedererkennen würde an Inhaltsstoffen, das meide ich.
Gut, super Faustregel.
Ja, da können auch 10 Inhaltsstoffe drin sein, oder Zutaten drin sein. Aber wenn sie das nicht erkennen würde, dann Finger weg.
Ja, und es macht ja auch immer mal Sinn, sich über die verschiedenen Versionen von Zucker zu informieren. Es steht ja nicht immer Zucker drauf, sondern es kann ja alles Mögliche sein. Ne? Alles, was mit Ose endet, glaube ich.
Genau, nicht? Alles, was mit Ose endet. Überall, wo Zucker praktisch extra als Inhaltsstoff aufgeführt wird oder irgendwelche Zuckersubstanzen, das ist problematisch. Wir haben ja dann auch die Nährwertangaben, da ist ja auch, sind Kohlenhydrate und Zucker aufgeführt. Wenn ich irgendeinen Smoothie oder irgendein Obst habe, da steht dann auch Zucker, der ist aber vielleicht nicht zugesetzt. Das zugesetzt ist das Problematische. Und wie stark Zucker auf unseren praktisch Blutzucker wirkt, uns belastet, hängt eben davon ab, in welchem Umfeld wir ihn zu uns nehmen. Nicht? In einem gesüßten Limonade oder sowas kommt der Zucker direkt ohne irgendwelche Ballaststoffe kommt in unseren Körper und direkt ins Blut. Wenn wir ihn aber in Obst essen, meine ich, sieht man auch, ist es viel verträglicher. Das ist natürlich, weil dann viele Ballaststoffe, noch Pflanzeninhaltsstoffe dazukommen. Das kann der Körper sehr viel besser verstoffwechseln und dieselbe Zuckermenge geht sehr viel langsamer ins Blut und ist sehr viel verträglicher.
Also Ernährung spielt eine Rolle, unser natürlicher Alterungsprozess. Da hätte ich noch eine Nachfrage. Gibt es da einen Verdacht, dass es zum Beispiel auch in Zusammenhang steht mit der Demenz, wenn Mitochondrien nicht mehr richtig ihren Job machen?
Ganz eindeutig, würde ich sagen. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, praktisch mit sozusagen suboptimaler Mitochondrienfunktion geht auch immer ein Phänomen einher, das nennt sich oxidativer Stress. Also die haben viele vielleicht schon gehört, freie Radikale sind nicht gut, aber wir produzieren ständig, jedes Mitochondrium produziert haufenweise freie Radikale. Das ist einfach Teil des normalen Energiestoffwechsels. Dafür haben wir im Körper, auch im Mitochondrien, wieder andere Inhaltsstoffe, also Enzyme, die diese freien Radikale abbauen. Und ein geringer Anteil von freien Radikalen ist sogar gesund, ist lebensnotwendig, weil die Zellen das auch als Signalmolekül verwenden. Aber wenn die Mitochondrienfunktion absinkt, dann kommt es zu einem Überschuss an freien Radikalen. Die können praktisch vom Körper nicht mehr alle neutralisiert werden. Mhm. Und dann wissenschaftlich nennt man das, also diesen Überschuss an freien Radikalen, oxidativer Stress. Und diese freien Radikale machen dann letztendlich Schäden, Zellorganellen, die Zellmembran und sind ein ganz starker Trigger und Auslöser für Entzündung. Das heißt, wenn oxidativer Stress herrscht, reagiert der Körper und die Zellen und unser Immunsystem mit einem Alarmsignal. Und wenn der Körper ein Alarmsignal bekommt, reagiert er immer mit Entzündung. Mhm. Und das können wir auch, was weiß ich, wenn wir uns irgendwo schneiden oder einen Bienenstich, kriegt man eine Entzündung, die geht aber wieder weg. Schlimm ist, wenn wir diesen unterschwelligen oxidativen Stress haben, kriegen wir eine unterschwellige ständige Entzündung.
Und das löst ja mannigfaltige Krankheiten.
Die diffus ist, genau. Mhm. Und das ist mittlerweile auch zum Beispiel bei der Alzheimer-Erkrankung, gibt es einen großen Teil der Wissenschaftler, die sagen, der ursprüngliche Auslöser ist ein konstante, sozusagen subakute, also noch nicht richtig fulminant ausgebrochene Entzündung im Gehirn durch oxidativen Stress. Mhm. Das kann sich 10, 20 Jahre lang anbahnen und diese ganzen sonstigen Anzeichen von, also das Amyloid und diese Plaques, die man dann bekommt, das sind erst sozusagen die Endauswirkungen von langer, langer Vorschäden.
Also Konsequenzen.
Konsequenzen, genau. Das, wenn wir das dann sehen, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Also ich meine auch, dass das Alzheimer nicht dadurch ausgelöst wird, sondern das sind Endstadien, die wir dann sehen und dann wird auch die geistige Leistungsfähigkeit sinkt dann.
Ich glaube, im Englischen spricht man vom Silent Inflammatory Syndrome, ne? Also diese stillen Entzündungen, die wir über viele Jahre gar nicht mitbekommen.
Genau, und die sind auch neben den Demenzen, treiben die im Grunde auch fast alle chronischen altersbedingten Erkrankungen. Nicht? Auch Typ 2 Diabetes ist sehr stark damit involviert. Fettleibigkeit, also zum Beispiel gerade das Viszerale, das Fett, was im Bauchraum ist, nicht das, was wir unter der Haut haben, das ist gar nicht so schlimm. Aber was wir in den inneren Organen das weiße Fett, das ist selbst produziert im Grunde Entzündungssignale und treibt Entzündung voran. Das ist auch eins der Hauptprobleme bei Übergewicht, ist diese chronische Entzündung, die dann darauf folgt.
Mhm. Das finde ich auch gerade im Hinblick auf Entzündungen nochmal wichtig und sehr wertvoll, dass du das sagst, weil wir immer glauben, Entzündungen sind ein Problem, die wir loswerden müssten. Aber eigentlich ist es ja eine Sprache des Körpers, dass gerade der Körper etwas versucht wieder zu lösen oder das Immunsystem kämpft gegen Angreifer oder gegen Viren.
Genau, nicht? Das ist natürlich ist absolut essentiell. Also wenn wir keine Entzündungsreaktion mehr hätten, sind wir wirklich wehrlos, ja. Nicht? Und es gibt ja auch Erkrankungen, HIV. Also wenn wir immundefizient werden, das ist also lebensbedrohlich. Mhm. Nicht? Und es ist die normale Antwort des Körpers auf Stressoren. Das können chemische Dinge sein, das können reine Verletzung sein, das kann eben heutzutage auch, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, Stress sein, also der mentale Stress. Auf all diese Stressoren reagiert der Körper erstmal mit Entzündung.
Mhm. Oxidativer Stress führt mich als selbst ehemals Betroffene gleich zu traumatischem Stress, der ja auch toxischer Stress ist. Kann auch emotionaler Stress sagen, der natürlich da wahrscheinlich auch eine Riesenrolle spielt.
Genau, das ist, da gibt es auch mittlerweile gute Studien zu, die ganz klar zeigen, dass also traumatische Erlebnisse auch im Grunde zu starken Stressreaktionen führen, zu oxidativen Stress, dass die sich also wirklich physisch niederschlagen, auch Langzeit. Mhm. Nicht? Also, und im Grunde ist es auch so, wenn man sagt, es gibt eine traumatische Situation, ist ja unterschiedlich. Manche Menschen können damit drüber wegkommen.
Genau.
Und manche tragen das noch lange mit sich rum. Das hat sicherlich auch psychologische und psychische Einflüsse, aber ganz wichtig ist eben auch, und das wird eben auch wieder oft übersehen, sind die physiologischen Auswirkungen. Das kann man also auch richtig messen, dass zum Beispiel eben diese Stressreaktion lange anhält. Das heißt, der Körper kommt aus dieser Belastung nicht mehr raus und produziert immer auch weiter eben diese chronischen Entzündungen, was natürlich auch zu diesem Stress, also es ist ein Teufelskreis, der sich aufrecht erhält, nicht? Und das geht eben, das sind auch ein fließender Übergang. Ich habe das mal mir überlegt, wie kann man das analog sehen? Und das ist eben so, wir haben ja alle Stresssituationen, nicht alles führt zur traumatischen Erfahrung, aber es ist eben ein gewisser Kipppunkt. Nicht? Wenn ich mein Bein sehr stark belaste und dann kann der Körper damit immer noch umgehen. Ich kann das irgendwie abfangen, abfedern, meine Knochen. Irgendwann, wenn ich den Knochen breche, dann ist sozusagen wirklich die Belastung über diesen Kipppunkt hinweg. Und dann muss man wirklich, heilt das nicht mehr von selber. Mhm. Und das ist im Grunde genauso mit Stresssituationen, mit posttraumatischen Stresssituationen, mittlerweile nachgewiesen, stark belastende Situationen, auch im Kindesalter, haben stoffwechselmäßig, können Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter haben. Also wir kämpfen nicht nur seelisch damit, sondern wir kämpfen auch körperlich damit.
Es berührt mich, wenn du das sagst, auf so einer tiefen Ebene merke ich, und ich finde es auch besonders schön, dass du es sagst, weil ich das am eigenen Leib erfahren habe. Und ich werde häufig gefragt, weil sich bei mir auch die körperlichen Symptome immer weiter zugenommen haben. Und ich das zum Beispiel auch bei Menschen, die unter einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung immer noch leiden mit 50 oder 60. Ich habe keine verlässlichen repräsentativen Zahlen, aber die Anzahl der Menschen, besonders Frauen mit Hashimoto, ist riesig. Also es gibt schon so auch Autoimmunerkrankungen, die sich durchziehen. Und ich kann immer nur wieder sagen, durch meine langjährige Traumatherapie und das Abschließen der traumatischen, also das, was mein Körper als Kind nicht verstoffwechseln konnte, was mein Gehirn nicht ablegen konnte im Hippocampus, durch diese Integration über viele Jahre haben sich die meisten meiner körperlichen Symptome in Luft aufgelöst. Das heißt, der Körper ist mitgeheilt. Das geht natürlich nicht innerhalb von 6 Wochen, sondern es ist ein Prozess, der geht über mehrere Jahre. Also angefangen bei muskulären großen Verspannungen, Blockaden, beginnende Autoimmunerkrankung, alles Mögliche. Der Körper hat sich da wieder in eine Balance gebracht und ich freue mich ganz besonders, dass das wissenschaftlich untermauert werden kann.
Absolut. Das ist, glaube ich, auch noch eben im ganzen Zusammenhang mit der mitochondrialen Funktion, mit dem Energiestoffwechsel des Körpers, ist ein ganz elementarer Teil. Und was du schilderst, würde ich auch ganz sozusagen bildlich so sehen. Wir haben praktisch, unser Körper ist in der Lage, eine bestimmte, Menge an Energie zu produzieren. Nicht? Und in der Regel haben wir immer eine gewisse Reserve. Nicht? Wenn wir mal plötzlich die Treppe hochgehen oder Sport machen, dann klappen wir nicht gleich zusammen. Ja. Dann können wir unsere Reserven nutzen und auch hochfahren. Aber gerade mit solchen starken Stresssituationen, das kann posttraumatisch sein, das kann auch anders sein, brauchen wir diese Reserve, die kann sich gar nicht aufbauen. Der Körper braucht schon alles auf, was er liefern kann. Und eventuell ist er sogar in einem Defizit. Das heißt, die Belastung ist größer, als was wir unser Energiestoffwechsel irgendwie uns zur Verfügung stellen kann. Das heißt, wir sind in einem ständigen Defizit. Mhm. Und dann kann ich auch mit einer Psychotherapie komme ich nur so weit, oder mit Gesprächstherapien, wenn der Körper einfach nicht mitkommt. Nicht? Das ist, beides gehört zusammen. Ja, nicht? Nur mit dem Energiestoffwechsel kriege ich auch keine Heilung einer posttraumatischen Situation. Aber wenn ich das ignoriere, muss ich mich nicht wundern, wenn es einfach kaum vorangeht, weil einfach auch das Gehirn braucht Energie, um Sachen zu verarbeiten und so. Nicht? Das ist, man muss sich ja klar machen, dass das Gehirn eigentlich nur 2% unseres Körpergewichts ausmacht, aber 20% der gesamten Körperenergie braucht.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Bessel van der Kolk, sagt dir das was?
Nein, sagt mir.
Es ist ein amerikanischer, also ursprünglich aus den Niederlanden, aber ein amerikanischer Psychotraumatologe, einer der großen Vorreiter und einer der großen Kämpfer und Pioniere, auch für die Anerkennung in der DSM-5 für die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, hat vor 3 oder 4 oder 5 Wochen der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Und der Inhalt war, wir behandeln die Leute falsch in der Psychotherapie. Was natürlich super mutig ist. Aber ich finde es auch toll, dass die SZ es aufgegriffen hat. Großes Lob an die Kollegen an der Stelle. Weil genau das, was du gerade sagst, no offense to Freud, weil natürlich der Körper in den meisten Therapieformen nicht mit einbezogen wird. Ne? Also wir versuchen im Grunde genommen etwas über Worte zu lösen, was häufig in einer Zeit entstanden ist, wo wir überhaupt noch gar keine Worte haben für das Grauen, das uns widerfahren ist. Und die traumatische Erinnerung hat der Körper abgespeichert.
Richtig. Das ist also dieser ganze, es wird eben auch so ein bisschen immer in die esoterische Ecke gedrängt, wenn man sagt, das ist holistisch. Aber es ist eben so, der Körper, praktisch unser Geist, unser seelisches und geistiges Empfinden wird sozusagen, solange wir in dieser Form sind als Menschen, hängt auch vom Körper ab und von einem funktionierenden Körper und von eben auch vom Energiestoffwechsel und all diesen Dingen. Und das war auch, was ich vorhin meinte, dass die Medizin so traditionell so die Sachen so in Kästchen tut und separiert. Mhm. Ne? Das ist eben nicht die Psychologie tendenziell meint, wir können alles über die Psyche heilen oder Psychosomatik. Die klassische Medizin macht alles nur körperlich und sagt, das ist alles nur Einbildung. Mhm. Ist es aber nicht. Wir sind ein komplexes Gebilde aus Körper, Geist und Seele.
Und emotionaler Stress, also auch für alle, die uns jetzt zuhören und sich vielleicht im Trauma nicht wiederfinden können, emotionaler Stress ist ja auch noch viel mehr. Also eigentlich ist ja, im Grunde genommen ist ja schon die Gesellschaftsform, die wir mittlerweile gewählt haben, ja ein Nährboden für hohen emotionalen Stress. Mütter, die alleine sind mit ihren Kindern.
Absolut,
also es ist ja Wahnsinn.
Also das ist, glaube ich, ein Punkt, den haben wir jetzt noch gar nicht in der Tiefe behandelt. Mal abgesehen von traumatischen Erfahrungen leben wir in einem Umfeld, was einfach eine enorme Stressbelastung für jeden mehr oder weniger bedeutet. Das ist, das geht erstmal schon los. Also ich glaube, einer der größten Toxine, mal das ist ein bisschen übertrieben, die wir eben haben, ist einfach künstliches Licht. Mhm. Unser ganzer Tagesrhythmus gerät durcheinander. Wir haben praktisch abends noch Licht. Das heißt, unser Gehirn kommt gar nicht in dem zirkadianen Rhythmus, also in dieser Tages-Nacht-Regulation, an den Punkt, wo es bereit ist, wo das Signal ist, aha, was normalerweise aus der Natur kommt, die Sonne geht unter, das Lichtspektrum verändert sich, es ist Zeit zu schlafen. Das setzen wir komplett aus durch Licht. Noch schlimmer, wenn wir dann abends noch kurz vorm Schlafen gehen auf den Computer oder aufs Handy gucken mit dem Blaulicht und dem ganzen emotionalen Stress, der in Social Media und so und Nachrichten und sowas, das ist ja dauernd Beschuss. Das heißt, schon dadurch ist unser ganzer Tagesrhythmus nicht, also aus dem Takt oft. Schlafqualität ist schlecht, selbst wenn wir lange im Bett liegen, kommt es ja immer darauf an, wie gut schlafen wir, wie erholt sind wir. Mhm. Oft wird zu wenig geschlafen, also Schlafentzug und Schlafmangel ist, glaube ich, eine völlig unterbewertete Epidemie.
Ja, finde ich auch.
Das ist, also die Wissenschaft ist relativ eindeutig, dass 7 bis 9 Stunden, das ist interindividuell unterschiedlich, so mittel eben die 8 Stunden, Schlaf, nicht nur im Bett liegen, sondern auch halbwegs vernünftiger Schlaf, ist einfach essentiell. Schlafentzug ist ganz klar, oder Schlafmangel über längere Zeit ist ganz klar assoziiert mit einem höheren Herzinfarkt, Alzheimer-Risiko, all diese Dinge. Also das ist schon mal ein Riesenstressor, den die gesamte Gesellschaft praktisch erfährt. Und dann kommen natürlich noch Lebenssituationen, was du geschildert hast. Wir hatten selber schon im frühen Jahr noch im Medizinstudium 2 Kinder. Das war nicht ganz unstressig. Ich habe mittlerweile Enkel, sehe das bei meinen Kindern und Schwiegerkindern, wie die wie schwierig das ist, nicht? Dann ist praktisch, musst du morgens sehen, dass du schnell zur Kita noch kommst. Dann machen die zu. Dann ruft die an, dass die Kinder krank sind. Früher war das alles in der Großfamilie nicht so ein Problem. Dann muss man losrennen, das Kind abholen und sowas. Also gerade die Mütter sind unter einem konstanten, enormen Stress. Das ist also wirklich, das ist nicht lustig. Und das ist auch, finde ich, wird völlig, ja, einfach so hingenommen von der Gesellschaft.
Das findet wenig Anerkennung.
Und das ist wirklich ein krankmachender Faktor. Mhm. Für alles Mögliche gibt es Präventionsprogramme oder sowas. Aber da sagt man halt, na, seht zu, wie ihr fertig werdet. Und natürlich ist es heute, das kriege ich auch mit, bei vielen jungen Eltern durch die praktisch Bombardement mit Social Media und sowas, sind die Ansprüche, alles richtig zu machen, so hoch, oder der Stress, den man sich selber macht, ist so enorm, dass es praktisch, dass das schon ein Stressfaktor ist. Bloß nichts falsch machen mit den Kindern. Und es gibt ja gute Untersuchungen, die gezeigt haben, was praktisch ist nötig, damit Kinder wirklich gut aufwachsen und wo kann man nochmal Unterschiede später im Leben feststellen. Und da gibt es, ich kenne das nur aus der englischen Literatur, diesen Satz, man muss nur eine gut genug Mutter, good enough Mother sein. Darüber hinaus hat das keinerlei, also mehr zu machen, bringt für die Kinder im späteren Leben eigentlich gar nichts. Wenn ich gestresst bin, weil ich denke, ich will alles fürs Kind richtig machen, dann bin ich gestresst, dann mache ich schon dem Kind Stress. Das überträgt sich ja auch. Also eine gewisse Entspannung und dass die Natur auch vieles regelt, gerade wenn ich dem Kind gegenüber wohlgesonnen bin und liebevoll, dann können Kinder mit auch viel umgehen. Da muss man keinen großen Aufriss machen. Liebe und Zugewandtheit ist das Entscheidende.
Halleluja. Und kleine Anmerkung noch zum Thema Schlaf, weil das erwähne ich ja auch immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle. Das war für mich, also mich mit meiner Schlafhygiene in der Tiefe zu beschäftigen. Ich trage diesen Ring, diesen Schlaftracker. Das war ein absolut fundamentaler Gamechanger. Und ihr Lieben, ich packe euch die zwei Folgen mit Chris Sorell, unserem Schlafcoach, nochmal hier in die Shownotes, weil man kann tatsächlich anfangen, ganz kleine Dinge zu verändern, weil der Schlaf eben, und für mich heute echt eine Religion auch.
Absolut. Also ich habe das selber auch mal gemacht. Eigentlich habe ich nie Probleme gehabt zu schlafen und einzuschlafen, habe das aber genauer gesehen, dass ich doch gar nicht so erholsam oft schlafe, auch wenn ich meine 8 Stunden oder 7 Stunden im Bett bin und auch schlafe. Und habe dann eben auch angefangen, es hat mich früher gar nicht gestört, aber wirklich mein Zimmer zu verdunkeln, wenn es hell ist, eine Schlafmaske zu tragen, möglichst ruhig alles zu haben, natürlich alle elektronischen Geräte aus. Und auch ich versuche, wenn ich es hinbekomme, mindestens 1 Stunde vorm ins Bett gehen, eine Brille zu tragen, die Blaulicht ganz stark rausfiltert. Und da reicht nicht eine, ich habe mich da mal zufällig auf einem Interkontinentalflug mit einem, saß neben mir ein Forscher, der das sein Leben lang gemacht hat. Und er hat also eben auch rausgefunden, das muss wirklich 90-95% des Blaulichts muss rausgefiltert werden. Das heißt, die Welt sieht dann sehr orange aus, ist aber absolut entscheidend, damit das Gehirn, auch der Melatoninstoffwechsel, sich auf die Nacht einstellen kann. Also da gebe ich dir 100% recht, diese ganzen kleinen Stellschrauben, die man hat, sind enorm wichtig, selbst wenn man denkt, man schläft gut, ich gedacht habe, war aber nicht so.
Und dann kommt der Schlaftracker und sagt, du hattest nur 10 Minuten Tiefschlaf. Ne?
Genau, das ist, man muss immer sehen, ich habe mal einen frühen Schlaftracker, die waren noch nicht so gut. Da habe ich dann noch schlechter geschlafen, weil ich immer sozusagen dann versucht habe, das verkrampft ein bisschen hinzubekommen. Mittlerweile sind die sehr viel besser geworden und können einem, man sollte es nicht auf die Goldwaage legen, aber einen Trend kann man wirklich erkennen und über die Zeit bringt das echt was. Da war ich auch erstaunt.
Ja, es verschärft einfach so ein bisschen das Bewusstsein dafür und das ist ja ein wunderbarer Anfang.
Genau, nicht? Ich habe vorher immer gedacht, ach naja, ist so interessant, jetzt liest du noch mal oder gehst eine Stunde später ins Bett. Und da dachte ich, jetzt merke ich so, nee, mach das nicht, auch wenn du eigentlich Lust hast, weil es rächt sich irgendwann.
Ja. Also all das können Indikatoren sein, die unsere Mitochondrien schwächen und dafür sorgen, dass die ihren Job nicht mehr erledigen. Mhm. Großes Thema, muss man sagen, in den letzten 4 Jahren, also ich höre es an allen Ecken und Enden, ist Long-Covid bzw. Post-VAC, mhm.
ja.
also chronisches Chronic-Fatigue-Syndrom, CFS mhm. ja. oder MECFS. Ja. Auch da spielen die Mitochondrien eine ganz essentielle Rolle.
Absolut. Also das war ja, wir haben ja im Vorgespräch kurz, ich habe ja in der Familie auch einen Long-Covid-Fall gehabt. Da war das, wusste man noch gar nicht, was Long-Covid eigentlich ist. Das Symptom kannte man schon, aber dann waren ja viele Theorien, dass es also Mikroembolien sind oder dass das Virus persistiert, dies und das, sind sicherlich alles Symptome oder auch Dinge, die dabei vorkommen. Für mich war von Anfang an irgendwie klar, auch in Analogie mit anderen Situationen, da ist der Energiestoffwechsel funktioniert überhaupt nicht mehr. Mhm. Also diese Mitochondrienfunktion, ich kann das nicht wissenschaftlich nachweisen, aber einfach
von der Logistik,
mhm. von dem, wie man die Menschen sieht und sowas, sagt, das ist einfach ganz klassisch. Und habe da dann auch versucht, mit natürlichen Inhaltsstoffen da zu helfen, was auch erstaunlich gut funktioniert und funktioniert hat. Und mittlerweile, ich glaube, letztes Jahr habe ich das erste Mal gelesen, dass also große wissenschaftliche Erkenntnis war, irgendein Paper in der wissenschaftlichen Zeitung, ja, es könnte auch die Mitochondrienfunktion sein. What's new? Aber das ist glaube ich, auch ein ganz, auch für Chronic Fatigue. Das sind ja auch wiederum nur, ich sag mal, Extreme auf dem Spektrum unserer Belastung. Da kommt eben zu der ganzen normalen Belastung und dem Stress, den wir haben, noch diese Virusinfektion, die dir fast zum Überlaufen bringt. Und wenn der Körper praktisch immer unter diesem minimalen Energieniveau ist, kommen wir da auch nicht raus. Das ist ja ganz klassisch das, was die Leute mit Chronic Fatigue und mit Post-Covid erleben, dass sie einfach nicht mehr da rauskommen aus dem Loch. Nicht? Sie wollen, nicht? Das ist ja auch, wird denen dann noch auch zu einem Überfluss von manchen Ärzten erzählt, als Einbildung. Das ist überhaupt nicht Einbildung. Ich kenne die Menschen, die meisten wollen verzweifelt da rauskommen aus diesem Loch, aber schaffen es nicht, weil der Körper einfach ihnen diese Energie nicht zur Verfügung stellt.
Mhm. Und es ist auch mittlerweile so, also das beobachte ich auch im Umfeld und ich traue mich das mittlerweile auch öffentlich zu sagen, Menschen sind sowohl davon betroffen nach Infektionen mit Covid und auch aber nach den Impfungen hat es das gegeben. Also zumindest viel in meinem Umfeld und ich glaube, die Symptomatik bei Long-Covid und Post-VAC ist eigentlich ziemlich dasselbe. Ne?
Also den ersten Fall, den ich gesehen habe in der Familie, war wirklich nach der ersten Impfung ein Post-VAC-Syndrom und das war also, kann ich sicher sagen, nicht Einbildung, das war richtig heftig. Nicht? Das waren also Wortfindungsstörungen, nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren, jemand, der vorher also voll fit war. Und ist auch nicht verwunderlich, weil letztendlich die Impfung löst ja praktisch
Eine Immunreaktion aus.
Wie bei der Infektion aus. Das ist ja gewollt.
Ja.
Nicht? So funktionieren Impfungen. Und genauso wie die Infektion nicht jeden zu Long-Covid führt, ist auch bei der Impfung nicht jeder. Aber zu sagen, dass das nicht mit der Impfung zusammenhängt, ist einfach wissenschaftlicher unredlich.
Ja. Ich glaube, ich hoffe, dass da noch viel mehr dran geforscht werden wird in den nächsten Jahren, weil ich kenne echt nicht wenige Menschen, die darunter zu leiden haben. Und die sind sehr verzweifelt, weil, wie du schon sagtest, die Mediziner sind natürlich auch ratlos und die sagen, dann machen sie Sport oder legen sie sich hin oder das ist psychosomatisch. So.
Genau,
und die Menschen werden damit alleine gelassen und das ist natürlich schrecklich.
Also ich glaube auch, dass das ein Riesenmanko ist in der Aus- und Fortbildung von Medizinern, diese ganzen Zusammenhänge. Nicht? Wenn ich zurückdenke an mein Studium, ich würde mal sagen, unsere Ausbildung in Ernährung war in 6 Jahren Studium ungefähr 10 Minuten.
Ja.
Also katastrophal. Und dann wundert man sich, dass letztendlich, und dann heißt es oft praktisch, fahren Sie einen Arzt oder Apotheker. Der Arzt hat keine Ahnung von, in der Regel, von Ernährung. Was soll der sagen, wenn jemand kommt und sagt, ich will hier ein Nahrungsergänzungsmittel oder ich will dies oder das machen? Wir sind einfach überhaupt nicht ausgebildet, wenn wir es nicht irgendwann selber in die Hand nehmen und merken, dass wir mit den klassischen Dingen gerade in den chronischen Erkrankungen nicht wirklich vorankommen.
Mhm. Da möchte ich übrigens eine kleine Ergänzung oder einen kleinen Tipp auf die Shownotes hier verlinken, weil der Grund, warum wir uns hier bei EU Labs treffen, ist, dass du forschst und auch entwickelst Nahrungsergänzungsmittel, die sicherlich auch bei Mitochondrien eine Rolle spielen. Da werden wir auf jeden Fall noch kurz drüber sprechen. Wie kann ich das checken lassen als betroffener Mensch?
Also da gibt es verschiedene Blutwerte, die man im klassischen Labor vom Arzt. Es gibt auch alle möglichen Tests, die angeboten werden, wo ich, muss ich ehrlich sagen, immer ein Fragezeichen habe. Wie valide sind diese Tests? Weil Energiestoffwechsel zu messen ist nicht trivial. Man kann das eigentlich nur, auch oxidativen Stress zu messen, nur über sehr indirekte Marker machen. Und im Grunde kann man aus einer kompletten Blutuntersuchung eine ganze Reihe ablesen. Das sind dann auch indirekte Dinge, wie zum Beispiel die Triglyceride, die Cholesterinwerte, Blutzuckerwerte, gerade der nüchtern Blutzucker morgens. Also wie der Stoffwechsel insgesamt funktioniert. Und wenn es da Dinge gibt, die außer der Norm sind und die sich aus verschiedenen Puzzlestücken zusammen, kann man als, wenn man ein bisschen geschult ist, eben sehen, dass der Metabolismus, also der Stoffwechsel insgesamt nicht gut funktioniert. Und das ist immer auch praktisch eine Komponente ist auch der Energiestoffwechsel und der mitochondrialische Stoffwechsel, das sogenannte metabolische Syndrom. Natürlich, wenn man zu viel Zucker isst, wenn man Typ 2 Diabetes hat, spielt das auch eine Rolle. Das ist aber, hat immer einen großen Anteil von Energiestoffwechsel. Und eigentlich sollte jeder Mediziner, wenn er bestimmte Konstellationen von Blutwerten sieht, zumindest mal sagen, also da ist irgendwas nicht im Lot, und dann das wieder ins Lot bringen, sehen, ob sich diese Werte normalisieren. Also die Mitochondrien selber, die Mitochondrienfunktion selber, können Sie eigentlich nur an isolierten Zellen in speziellen Messgeräten messen. Das ist aber reine Forschung, das kann man nicht am Menschen machen.
Aber der Arzt müsste oder die Ärztin müsste wissen, wonach er oder sie sucht.
Ja, das ist auch, das kann man in der wissenschaftlichen Literatur finden. Mhm. Das ist also keine Geheimwissenschaft. Mhm. Man muss sich nur darum kümmern. Es ist aber auch nicht so schwer zu finden. In so einem Podcast will ich auch solche Tipps nicht geben, weil das dann leicht zu Fehlinterpretationen führt. Nicht? Das muss schon ein Arzt machen.
Ja, aber man kann jetzt ATP auch nicht messen zum Beispiel.
Nee, das ist ATP ist, also da muss man ja eben auch sagen, das ATP ist in den Zellen und in den Mitochondrien, da kommt man so gar nicht dran.
Ach so, nicht über den Bluttest auch.
Nein, und das ist eben sehr kurzlebig. Also man muss sich nur mal vorstellen, wir machen, das ist ja praktisch, das ATP ist ja eigentlich nur wie ein kleiner Energieträger. Es ist wie eine kleine Uhr, die immer wieder aufgezogen wird und abläuft. Nicht? Das ATP selber wird praktisch aufgeladen und entlädt sich dann wieder. Und es wird nicht alles neu produziert. Mhm. Also zum Beispiel pro Tag produzieren wir im Schnitt knapp die Menge an ATP, die unser Körpergewicht ausmacht.
Mhm. Okay.
Das ist also
in Kilogramm dann auch?
In Kilogramm.
Nein, das ist ja Wahnsinn.
Also schätz mal, wie viel eine Nervenzelle an ATP produziert, wie viele ATP-Moleküle neu sozusagen auflädt pro Sekunde.
Also Millionen, wenn es reicht.
4,6 Milliarden pro Sekunde, jede Zelle.
Wahnsinn.
Es ist, also das sind unheimlich schnell, das geht in Nanosekunden.
Also wir produzieren, verbrennen.
Ja, nicht? Das ist, also wir laden diese kleine Batterien ständig auf, die werden dann wieder entladen, gehen wieder zurück ins Mitochondrium, werden wieder aufgeladen. Da passiert unheimlich viel.
Ist der Körper nicht fantastisch?
Es ist unglaublich, ja.
Okay, also sprich, im besten Fall würde ich einen Mediziner finden, der sich darauf einlässt, wirklich danach zu suchen und zu forschen.
Und auch einfach mal Hausarzt oder Hausärztin, ist natürlich heute in diesen überfüllten Praxen schwierig, einfach auch mal fragen, ob sie einem da Hinweise geben können. Vielleicht motiviert das dann den einen oder anderen auch mal, sich darum so ein bisschen zu bemühen oder da dann sozusagen das Wissen, was eigentlich heute schon da ist, auch ein bisschen sich anzueignen, um diese Interpretation zu machen. Mhm. Es gibt ja viel, was so auch im Internet angeboten wird. Da mag einiges wirklich gut und seriös sein. Ich bin da oft ein bisschen skeptisch. Das hat nichts damit zu tun, ob es ein Arzt macht oder nicht. Aber zum Teil werden da eben auch Parameter überbewertet oder denen wird was zugeschrieben, was so überhaupt noch nicht festgelegt ist. Das hat natürlich dann auch werbliche Zwecke, nicht, dass ich also, sagen wir mal, aus einem Blutsample das biologische Alter genau bestimmen kann. Habe ich große Fragezeichen.
Ich finde, es ist so eine Zeit, wo wir auch als Patienten aufgerufen sind, nicht locker zu lassen. Da geht man ja den Medizinern auch manchmal ein bisschen auf die Nerven, das verstehe ich
auch.
Richtig
so.
In meiner Geschichte, ich wollte mich mit all dem nicht zufrieden geben. Ich wusste, da ist was anderes und ich wusste, es gibt Gründe dafür. Also ich wusste immer intuitiv, dass immer nur die Symptome zu bekämpfen mich nicht einen gesunden Menschen werden lassen, sondern ich wusste, da Absolut, ist, da muss genau. was sein. Und in meinem Fall waren es die Folgen von hohem traumatischen Stress und dass ich im Grunde genommen 46 Jahre im Survival gelebt habe, im Überlebensmodus. Ja, ich kannte nur totale Übererregung oder tiefe Erschöpfung, Angstzustände oder Depressionen. Ja, das waren im Grunde genommen die Folgen. Und es hätte mich sehr interessiert, auch mal meine Blutwerte, mein Labor richtig zu überdenken. Ich hätte mich gerne zur Verfügung gestellt als Langzeitstudie, weil sicherlich auch die Mitochondrien heute in einem ganz anderen Zustand sind in meinem Körper, als sie das noch fünf Jahren waren.
Ganz bestimmt. Und was du gerade sagtest, mal, wir bekämpfen die Symptome. Die Symptome sind ja das Signal des Körpers, die Sprache des Körpers, hier ist irgendwas, funktioniert irgendwas. So können sich unsere Zellen, unsere Organe uns gegenüber eigentlich nur äußern, indem sie Symptome produzieren. Und in dem Zusammenhang ist natürlich der medizinische Ansatz, die Symptome wegzudrücken, sage ich mal, Schmerzen durch Schmerzmittel. Klar, wer starke Schmerzen hat, Tumorschmerzen oder sowas, ich bin überhaupt nicht gegen Schmerzmittel, aber das ist keine Therapie. Das ist erstmal
unterstützend
um damit leben zu können. Aber die Ursache, manchmal können wir sie nicht beseitigen, aber die Ursachenforschung zu machen, sagen, was will uns der Körper damit sagen? Und das ist natürlich die primäre Aufgabe eines Mediziners in der Diagnostik, zu sagen, was sagt, wenn es der Patient nicht weiß oder wenn wir es nicht wissen, was sagt dieses Symptom mir als Behandelndem und was sagt es dem Menschen, der das Symptom hat?
Spielen unsere Hormone oder unsere Neurotransmitter auch eine Rolle in Bezug auf Mitochondrien?
Ja, sicher. Also zum Beispiel die, auch wieder, wenn wir gerade zu Stress und posttraumatischen Situationen kommen, ist gerade das Cortisonsystem, also Cortisol geht hoch, das ist ja ein Hormon, was dann im Grunde das Stress- und Fluchthormon, was letztendlich, wenn das dann ständig zu viel produziert wird, im Grunde ständig dieses Angriffssignal an den Körper gibt. Nicht? Das war früher dieses schöne Beispiel, nicht, wenn der Säbelzahntiger hinterm Baum hervorkam, nicht, dann wird Cortisol ausgeschüttet, dann müssen wir rennen oder auf den Baum und so. Und wenn wir das dann praktisch durch solche traumatischen oder Stresssituationen haben wir ständig diesen Überschuss, können den aber nicht abbauen, indem wir rennen. Nicht? Wir sitzen da und werden gestresst. Und das ist eben noch archaisch. Der Körper ist eigentlich darauf geprimt, dass wir irgendwo weglaufen können. Nicht? Und von einem traumatischen, in der Vergangenheit liegenden Ereignis können wir im Grunde nicht weglaufen. Wir können, wie du sagst, wir können es aufarbeiten. Das ist sozusagen die Auflösung. Oder ständig auf der Flucht sein. Das ist der Stress.
Hier wird geforscht an Nahrungsergänzungsmitteln und auch mit denen können wir uns unterstützen. Was sind denn da so die Mikronährstoffe, die Werte, die wir im Blick haben sollten?
Also ein wichtiger Wert, wo wir oft einen Mangel haben, ist Vitamin D. Das ist ja allgemein bekannt.
Spricht sich mittlerweile rum.
Aber es gibt auch andere, also wenn wir mal bei den Vitaminen bleiben, gibt es eben eine Reihe Vitamine oder einige Vitamine, die gerade für die mitochondriale Funktion entscheidend sind. Das ist B1, B2, B3, B6 und Vitamin C ist auch sehr wichtig. Vitamin E ist im Grunde ein Vitamin, was diese überschüssigen freien Radikale abfängt. Das sind also von den Vitaminen wichtige Inhaltsstoffe. Dann gibt es andere natürliche Stoffe wie die Alpha-Liponsäure, das ist auch eine körpereigene Substanz, kann man aber auch zuführen. Carnitin, Kreatin, das sind Substanzen, die im Funktionieren des Stoffwechsels der Mitochondrien eine Rolle spielen. Und dann gibt es noch eine große Reihe von sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, also natürlich Polyphenole, die antioxidativ sind, die entzündungshemmend sind, die jetzt nicht natürlich, weil sie aus Pflanzen kommen, sind nicht natürlicherweise Teil des mitochondrialen Stoffwechsels, die aber diese Funktion haben.
Brokkoli, glaube ich, ne, ist da vorne mit dabei.
Brokkoli ist da vorne mit dabei. Das ist gerade entzündungshemmend. Übrigens ein Tipp, wenn man Brokkoli macht, erstmal schneiden und 20 Minuten geschnitten auf dem Brett liegen lassen.
Im Rohzustand?
Im Rohzustand, weil sich dann Zellen angeschnitten werden. Dann kommen zwei Stoffe zusammen, die erst dieses Sulforaphan, diesen Inhaltsstoff, wirklich aktivieren.
Super.
Also gibt's eine ganze Reihe. Es gibt natürlich auch also gute Inhaltsstoffe, das Kurkumin aus dem Kurkuma und eine Reihe anderer Inhaltsstoffe. Und dann gibt es auch noch Stoffe, die finde ich, damit habe ich eigentlich, hatte meine ganze Reise begonnen vor ungefähr 20 Jahren, sind sogenannte Adaptogene. Das sind Inhaltsstoffe, also stressprotektive oder stressschützende Inhaltsstoffe, die Pflanzen produzieren. Und zwar meistens Pflanzen, die in extremen Bedingungen, entweder im Hochland, in der Arktis wachsen.
Ach, spannend.
Und der Grund, vermutet man, ist praktisch wir Lebewesen, wir Säugetiere und Tiere, wenn irgendwo eine Gefahr oder ein Stressor lauert, dann haben wir Beine, wir können uns wegbewegen. Mhm. Eine Pflanze muss damit fertig werden, was in der Umgebung passiert. Die kann sich nicht wegbewegen.
Also muss sie Lösungen finden.
Sie hat die metabolisch gefunden mit solchen Adaptogenen. Und die haben erstaunlicherweise auch eine Wirkung auf den Körper. Und zwar, wie die wirken, ist mittlerweile auch, gibt's gute Theorien dazu. Im Grunde sind das auch Stressoren. Das sind im Grunde, und zwar stressen sie die Zellen nicht krankmachend, aber auf eine leichte Weise. Und dadurch bilden die Zellen Resilienz, bilden Widerstandskraft. Das kann man sich genauso vorstellen, wie wenn man Sport macht. Man wird nicht sportlicher, indem man im Sessel sitzt, sondern indem man sich bewegt, also seine Muskeln etwas gut stresst. Überstressen, dann kriegt man Muskelfaserriss, ist auch nicht gut, nicht? Aber in dieser richtigen Weise. Und diesen ganzen Vorgang, dieses milden Stresses, nennt man Hormesis. Das ist also ein wissenschaftlicher Begriff, das ist mittlerweile auch bekannt. Und ich nenne das so umgangssprachlich, ist Yoga für die Zellen.
Hammer. Wir haben über Eisbaden hier gesprochen vor 2 oder 3 Wochen. Und da geht es ja auch darum, im Grunde genommen ganz bewusst ein bisschen Stress auszuüben auf das System.
Ganz genau.
Um elastischer zu werden, den Körper ein bisschen zu fordern, so ein bisschen rauszukommen aus der Komfortzone. Und das hat ja auch unglaublich viele positive Effekte, ne?
Absolut.
Also, weil durch Vermeidung wachsen wir natürlich nicht.
Genau, das ist also Kältestress, Hitzestress, Sauna, solche Dinge. Und ich habe neulich auch wieder gesehen, dass, also wird ja jetzt viel propagiert, das Smart Home, was also alles regelt, wo praktisch letztlich die Temperatur immer gleich bleibt und sowas, das ist physiologisch völliger Quatsch. Es ist gut auch mal, darf man eigentlich heute in Teilen des Klimawandels
nicht sagen,
im Winter das Fenster aufzureißen, wenn es draußen richtig kalt ist, mal einen Schwung kalte Luft reinzulassen. Also dieser Wechsel, dass der Körper mit wechselnden Bedingungen, auch Temperaturen umgehen lernt, das ist ein unheimlich guter Stimulanz für unseren Energiehaushalt und auch für die Seele. Man schläft nicht ein.
Super spannend. Also wenn ihr euch dafür interessiert, ihr habt den Link natürlich zu Wolfgang und zu seiner wunderbaren Arbeit hier in den Shownotes, wenn ihr euch da mal informieren möchtet. Das ist wirklich super interessant, was ihr hier erforscht und die Forschung geht ja weiter.
Absolut, die geht weiter und das ist zum einen natürlich für die sozusagen normalen Menschen. Und darauf gekommen bin ich ja eigentlich über Kontakt zu einer Gruppe von betroffenen Kindern und Familien, mit Kindern mit einer schweren Erbkrankheit, die nennt sich Duchennesche Muskeldystrophie. Diese Kinder haben sozusagen einen genetischen Defekt, der ihre Muskeln schwinden lässt. Haben leider nur eine Lebenserwartung von zwischen 20 und 30 Jahren. Das ist also eine wirklich furchtbare Krankheit. Da kann man natürlich mit Nahrungsergänzungen den Gendefekt nicht heilen. Aber wir haben damit auch, indem wir den Energiestoffwechsel verbessert haben, gar nicht mal so stark in diesen muskulären muskulären Symptomen, aber in der Lebensqualität, in der psychischen Verfassung dieser Kinder, die ja unter einem Dauerstress, wenn ich weiß, ich sterbe mit 20 oder 30, das ist eine, können wir uns gar nicht vorstellen, das hat eine solche massive positive Wirkung gehabt. Das war im Grunde für mich so das Aha-Erlebnis, was Energie, Stoffwechsel, Mitochondrienfunktion macht, auch in schwersten Situationen. Das war also für mich der Anfang dieser ganzen Reise und dachte, da ist natürlich viel mehr hinter, als ich bisher wusste. So.
Ich könnte dieses Gespräch endlos fortsetzen. Ich hoffe, dass wir eure Neugier weiterhin erweckt haben und dass ihr euch auf die Reise macht, wenn ihr vielleicht betroffen seid von Chronik-Fatigue, von chronischer Erschöpfung und irgendwie nicht aufgeben möchtet, was ich natürlich hoffe, weil ich auch doch die Erfahrung gemacht habe, es gibt für alles irgendwie einen Grund. Nichts in uns ist gegen uns, sondern alles in uns ist für uns und vielleicht fühlen sich die Lösungen des Körpers komisch an oder falsch an, aber es gibt einfach Gründe dafür und die zu erforschen, das ist ja auch im Grunde genommen das Hauptanliegen dieses Podcasts, die Menschen einzuladen zur mehr Eigenverantwortung und mehr Eigenrecherche und ersetzt kein Arztbesuch, das soll es ja auch gar nicht.
Nein, absolut nicht.
Aber ich finde es doch wichtig, den Horizont zu erweitern und es ist eine gute Zeit dafür, in der wir gerade leben.
Absolut. Eine sehr spannende und sehr, sehr erfüllende Zeit.
Lieber Wolfgang, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, ganz herzlich gerne. Ich fand das auch wirklich interessant und erhellend.
Auf deine ich freue mich auf eine Fortsetzung.
Ich auch, danke dir.
Alles Liebe.
Und natürlich großes Dankeschön zum Schluss wieder an euch, dass ihr diesen Podcast teilt und dass ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich natürlich immer über Bewertungen auf Spotify oder auf Apple. Und übrigens gibt es Get Happy seit ein paar Wochen auch bei YouTube. Also falls irgendjemand in eurem Freundes- oder Familienkreis diese Podcast-Plattformen nicht hat, er kann sich die Folgen auch auf YouTube anhören. Am nächsten Freitag geht es weiter. Mein Gast ist dann Paul Johannes Baumgartner. Ich spreche mit Paul über die positive Psychologie. Wie wichtig es ist, sich in Disziplin zu üben, wenn sich die Gedanken in Endlosschleifen nur um etwas Negatives drehen und, Achtung, sehr wichtig, dass das Ganze nichts mit positivem Denken oder gar toxischer Positivität zu tun hat, denn das ist wirklich überhaupt nicht hilfreich. Wir wollen euch trotzdem viele schöne Inspirationen mitgeben und viel Ressourcenreiches. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Bis dann. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.